willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Neue Woche, neuer Gast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und bin sehr, sehr gespannt auf die heutige Folge, denn ich habe den großartigen Konstantin zu Gast, der nicht nur gerade ein Buch geschrieben hat über das Thema Negotiation, über das wir bestimmt auch in der ein oder anderen Facette sprechen wollen, beziehungsweise über das Thema, das wir sprechen wollen, sondern ich habe von Konstantin unfassbar viel gelernt in den gerade jetzt letzten anderthalb Jahren bei Sales Playbook, in unterschiedlichsten Sparrings, auch in der Arbeit mit unseren Kunden und freue mich einfach, dass wir da ein bisschen Weisheit, viel Weisheit aus Konstantins Brain unter die Leute bringen können. Insofern erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Super schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Möglichkeit und ich freue mich sehr mit dir, aber auch für deine Zuhörer über die kleine Erfahrung, die ich gesammelt habe und die kleinen Tipps und Tricks, die ich denke wirklich uns helfen können, mehr Vertrauen aufzubauen.
Ich habe dein Buch auf jeden Fall gelesen und ich habe auch viele Dinge so aus dem Alltag wiedererkannt, mitgenommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall vor allem hands-on und gute praktische Beispiele, die man eben auch umsetzen kann. Willst du vielleicht aber für die 2-3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, nochmal sagen, wer du bist, was du machst?
Es ist für mich immer die sehr langweilige Frage und ich beantworte es immer möglichst kurz und fassend, weil eigentlich, was die Leute interessiert bei meiner Arbeit, ist nicht, wer ich bin, aber was sie mit mir machen können. Und grundsätzlich arbeite ich seit 6 Jahren als Selbstständiger im Bereich Verhandlung und Vertrieb. Meine Haupttätigkeit handelt sich wirklich um B2B-Verkäufer, aber ich darf auch für die Schweizer Armee die höheren Stabsoffiziere begleiten in der Vorbereitung von Verhandlungen. Und das macht es immer ein bisschen spannend. Wir dürfen tolle Aufträge dort haben. Ich durfte auch ein bisschen international arbeiten, habe in China, Pakistan, Thailand, Indonesien gearbeitet, Afrika auch, Nordamerika, Europa, Deutschland, Belgien, Frankreich. Das heißt, international habe ich vieles gesehen. Aber du hast das Buch erwähnt und das war für mich wirklich das Moment, dass ich selbstständig geworden bin und nicht mehr eine große Marke hinter mir hatte. Wie wenig ich wusste, wie man eigentlich tatsächlich beeinflusst und überzeugt und Vertrauen aufbaut, wenn man nicht so eine starke Marke hinter sich hat. Und das ist, wo ich am meisten wirklich Mehrwert generiert habe bei meinen Kunden, ist, wie kannst du mit deiner Fallbeispiele, wie kannst du mit deiner persönlichen Storytelling wirklich Vertrauen aufbauen, dass die Leute zuhören möchten, aber noch wichtiger, dass sie über sich selbst sprechen, dass sie dich, ihre Realitäten zeigen, ihre Herausforderungen, ihre Schmerzen und was sie sich wünschen, was möchten sie gern verändern. Und wenn wir das schaffen, das abzuholen, und das ist mein Job heute, dann können wir die Leute begleiter überzeugen.
Mega. Und ist auch eine Sache, die wir heute machen wollen. Ich habe einen konkreten Deal mitgebracht aus meinem Day-to-Day, an dem ich gerade arbeite. Und das wird wahrscheinlich so die zweite Hälfte des Podcasts sein, den mit Konstantin einfach einmal zu zerlegen und so meine Verhandlungsposition vorzubereiten, beziehungsweise die Seite des Kunden eben entsprechend zu betrachten. Auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe, bevor wir in den Podcast starten. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist, vielleicht in deinem Fall dann auch so als Selbstständiger, aber die du vielleicht auch im tagtäglich beobachtest und wie du damit umgehst?
Die unbequeme Wahrheit aus meiner Sicht ist folgende. Heute erlauben uns Apps, SaaS-Solutions, Clays, LinkedIn Sales Navigator etc. extrem viel zu erreichen. Wir können noch mehr Leute erreichen und es gibt diese Überschwemmung an Leads, an Opportunities etc. Aber die unbequeme Wahrheit ist, wir bleiben Menschen und wir brauchen Vertrauen. Und das heißt, Cold Calling betätigen, anrufen oder rein physisch an einer Messe, an der Artist oder einfach beim Kunden vorbeikommen ab und zu, ist es extrem wichtig, weil wir brauchen dieses haptisches Feedback, dieses Berühren eigentlich von der Seele von unserem Gegenüber. Und das merke ich bei vielen meiner Kunden heute, die denken, dass sie können alles digitalisiert erreichen. Wir können sehr viel machen, aber ich sehe das als Beschleunigungsfaktor. Aber ein anderer Beschleunigungsfaktor ist Word of Mouth, ist eigentlich Beziehungen und Referenzen. Und die werden von Menschen zu Menschen abgegeben. Und das ist für mich die unbequeme Wahrheit, dass wir sollen weiterhin an Beziehungen arbeiten. Wir sollen weiterhin nach draußen schauen und uns vernetzen.
100%. Ich habe lustigerweise genau das, was du gerade inhaltlich gesagt hast, heute Morgen in den LinkedIn-Post verpasst, dass auf der einen Seite, hey, Weiterentwicklung ist natürlich wichtig und sich mit KI, Tech und Co. zu beschäftigen, ist natürlich wichtig. Es nicht zu tun, wird dafür sorgen, dass früher oder später jemand anderes uns überholen wird. Auf der anderen Seite betrachten wir oder vergessen wir genau die Betrachtung häufig, dass am Ende es auch genauso wichtig ist, dass wir eben den Umgang mit Menschen nicht verlieren und dass wir eben genau da auch den Fokus setzen.
Der Umgang mit Menschen ist das Wichtigste, weil heute, was wir sehen, die Kosten der Akquisition sind extrem gesunken. Es ist jetzt einfach und günstig, 100.000 Leute ein E-Mail zu schreiben. Früher hast du es per Brief gemacht, hat mindestens die Versandkosten gekostet etc. Und das heißt, wir erleben alle eine Überschwemmung an Contact-Requests und E-Mails und ich habe etwas für dich etc. Und das heißt, es ist eigentlich wie Content auf soziale Netzwerke. Jeder kann Content erstellen. Und das heißt, du meldest auch bei LinkedIn, viele bemangeln heute, dass es schwieriger geworden ist, seine Stimme über soziale Netzwerke durchzusetzen. Aber eben das ist der Punkt. Soziale Netzwerke und auch im Verkauf, unser Sinn und Zweck ist eigentlich, Beziehungen aufzubauen. Und wenn wir den Fokus haben, auf die Beziehungen aufzubauen und nicht nur auf unser Inhalt, der Inhalt ist extrem wichtig, aber wir wollen eigentlich Beziehungen aufbauen. Und die erfolgreichsten Verkäufer, die ich in den letzten 10, 15 Jahren kennengelernt habe, waren Leute, die in der Industrie wirklich vernetzt waren. Die kannten alle Leute und sie wussten, dass mit einem Telefon oder wo auch immer sie treffen würden, sie könnten auf ein Gespräch eingehen. Und das müssen wir im Kopf behalten, dass es geht eigentlich um das Netzwerken. Es geht wirklich um Menschen zu Menschen eine Beziehung aufzubauen.
Ich gehe das zu 100% mit und ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, gerade weil es heute so leicht ist, so viele Leute in kurzer Zeit zu erreichen, wird es halt einfach weniger effektiv sein. Also du siehst es ja an den Open Rates auf E-Mails, du siehst es an der Erreichbarkeit. Ich meine, heute, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Handy ist immer auf lautlos. Mein Handy ist meistens auf nicht stören und ich gucke am Ende des Tages einmal drauf, wer so die wichtigen Anrufer waren und da melde ich mich dann vielleicht zurück. Aber es ist unfassbar schwer, mich zu erreichen und ich glaube, bei unseren Kunden ist das ähnlich. Ich meine, am Ende bist du eine Notification von wahrscheinlich Tausenden im Laufe des Tages von irgendwie, ne? Wir reden nicht nur E-Mail, wir reden ja auch Instagram, WhatsApp, was die Leute auf dem Handy haben, I don't know, Telegram, Tinder und Co. Und du hast am Ende halt tausende Notifications und deine E-Mail ist halt nur eine davon. Und genau. Wenn am Ende immer mehr Leute immer mehr versenden, dann hast du genau diese Korrelation, die am Ende dazu führt, also nicht Korrelation, aber diesen Effekt, dass Sales killt.
Und das ist eine Herausforderung. Ich habe Kunden in der Telekombranche, in der Versicherungsbranche, die bemangeln alle, dass Ghosting wirklich so ein Thema geworden ist. Und die nehmen es extrem persönlich. Und aus meiner Sicht ist es ein Fehler, das persönlich zu nehmen. Wir sind alle überschwemmt. Wie viele E-Mails verpasst du? Also wirklich, wenn du schaust deine Mailbox, wie viele E-Mails hast du tatsächlich nicht gelesen, die vielleicht irgendwann wichtig waren? Was eigentlich den Unterschied machen wird, ob du mich zurückrufst, ist Affinität. Und es gibt viele spannende psychologische Studien, die zeigen, je öfter ich dein Gesicht, dein Name sehe, je einfacher ist es für mich zu erkennen, wer du bist. Dass du der Chris bist, dass du einen Podcast hast, dass du ein Expert bist im Sparring und Coaching für SaaS-Unternehmen, für Scales-Up. Dann ist es für mich einfacher zu wissen, Wer bist du? Es ist auch wie die Schauspieler von den 50er Jahren. Du hast sein Gesicht und dann wusstest, dieser Person ist immer der Böse. Und er bleibt immer der Böse. Oder er ist immer der Hero. Und diese Anerkennbarkeit ist extrem wichtig. Und wir sollen anerkannt werden. Am Anfang ist es schwierig, weil der Mensch ist relativ breit, oder? Aber sobald deine Mitteilungen, wir sprechen immer zusammen mit Manuel und mit dir über dieses Message Market Fit, dass meine Mitteilung extrem klar ist. Sobald meine Mitteilung klar ist und erkennbar ist, dann werden die richtigen Leute, die an dieser Mitteilung interessiert sind, die meine ICP entsprechen, die werden reagieren.
Yes, und ich glaube, dazu kommt sogar noch eine weitere Sache, die eben neben dieser Vertrautheit, gerade wenn du vielleicht auch neu bist, jung bist oder jemanden eben neu kennenlernen möchtest, dass wir uns auch als Kunden heute ja im Kaufverhalten ändern. Also dass wir nicht mehr hingehen und sagen, beispielsweise, hey, ich habe hier ein Thema, wie löse ich das Ganze jetzt? Sondern du hast ein Überangebot an Möglichkeiten, deine Probleme eigentlich zu lösen. Das heißt, ich bin problembewusst, ich gehe eher hin, wen kenne ich, der mir helfen kann, dieses Thema zu lösen? Wer kenne ich, der es vielleicht schon hatte? Dann spreche ich mit dir, Konstantin, und du sagst mir, hey, ich kenne hier jemanden, sprich doch mal mit dem. Und so werden dann eben die Intros gemacht und so steige ich heute in den Kaufprozess bei fast jedem Thema ein. Und es ist egal, ob das im Privaten ist, weil ich einen neuen Handyvertrag brauche oder ein neues Internet für zu Hause, es im B2B ist.
Ja, und das ist dieser soziale Nachweis. Und es wird schwieriger und schwieriger zu entscheiden in diesen Massen, die zur Verfügung stehen. Wir haben eine Überschwemmung an Angebot auch. Und dann, wie kann ich entscheiden? Und das ist das Gleiche, wenn du auf Mallorca oder in Griechenland ein Haus suchst. Dann manchmal, es gibt so ein Überangebot. Klar willst du die schönen Bilder sehen. Und das ist auch etwas, das man muss nicht unterschätzen. Diese Sympathie, diese Attraktivität ist extrem wichtig. Das werden wir erscheinen. Deswegen tragen wir auch beide jetzt eine Krawatte. Aber Spaß beiseite. Diese Sympathie oder diese Attraktivität ist extrem wichtig. Aber der zweite Schritt, nachdem du die Bilder von den möglichen Häuser oder Wohnungen, die du auf Airbnb oder Booking.com aussuchst, kommen die Referenzen. Und bei den Referenzen ist es extrem wichtig, darauf zu achten, entspricht diese Person, wer ich bin. Ich nehme immer noch das Beispiel, jetzt ich bin ein alter, weißer Mann mit zwei kleinen Kindern und ich suche Ruhe bei meinen Ferien. War nicht das Gleiche, wenn ich 20 war. Ich habe mich die Frage gestellt, ja, where is the action? Wo sind die schönen Lokalen? Wo kann ich am meisten Leute treffen, um einen Drink zu haben? Es darf laut sein. Es darf bis 2 oder 3 morgens sein. Und das heißt, auch wenn ich jetzt eine Referenz suche auf Booking, dann schaue ich, dass ich für Family Friendly suche. Und das ist das Gleiche eigentlich für unsere Kundschaft. Ich habe ein Beispiel aus einem Telekom-Unternehmen. Wenn Sie Referenz haben von den Top 5 größten Unternehmen in der Schweiz oder im Dach, dann manchmal fühlen sich die KMUs nicht wirklich angesprochen. Ja, das hast du gemacht, weil das ist der größte Retail-Händler von Deutschland. Aber würdest du das Gleiche für mich machen? Und das wissen wir bei Referenzen, es braucht diese Ähnlichkeit. Dass ich eine Referenz nehme, und denken wir auch an deinem Beispiel, das wir nachher besprechen werden, wer sind ähnliche Referenzen, die wir haben? Und manchmal haben wir sie es nicht oder noch nicht. Und dann ist es nicht mehr eine Referenz, die wir suchen, aber ein Proof of Concept. Und das ist ein anderes Beispiel.
Yes, ich gehe das komplett mit. Das ist auch, glaube ich, das Thema, warum ich sage, Empfehlungen sind so viel Mehrwert als Referenzen. Weil eine Empfehlung weiß im Zweifel, wer ich bin. Und wenn ich dich nach einer Empfehlung frage, dann kannst du meine Situation vielleicht noch besser nachvollziehen oder ich kann sie dir schildern. Und so steigen die meisten Kunden heute in den Kaufprozess ein. Eine Referenz natürlich bei einem Transactional Product vielleicht auch ausreichend, ne? Bei einem Buch, was ich auf Amazon kaufe, bei einem Hotel, was ich irgendwo buche, wo es aber vielleicht dann nicht ganz so entscheidend ist. Ich würde gerne mit dir auf einen Punkt eingehen, den du angesprochen hast, der, glaube ich, heute sehr, sehr wichtig ist, wenn wir so über das Thema Vertrauen reden. Und ich glaube, zwei Dinge. Das eine ist, wir haben heute ein Überangebot an Lösungen für unsere Probleme. Das heißt, ich kann danach googeln, dann habe ich 250.000 Ergebnisse und jede Seite sagt mir, hey, ich bin das Beste für dich. Da haben wir gerade schon so am Rande drüber gesprochen. Aber wenn ich im Entscheidungsprozess bin und auch beim Thema Entscheidungsfindung, ist es ja, glaube ich, nicht nur entscheidend, hey, was ist denn das Werteversprechen, was ich habe? Wurde mein Problem verstanden? Da fängt es natürlich an, sondern auch, ist es am Ende eine Lösung, die mir auch helfen kann? Und ich glaube, daran scheitern heute auch gefühlt sehr, sehr viele Verhandlungen oder sehr, sehr viele Deals, weil am Ende einfach nicht klar ist, kannst du mir wirklich helfen, mein Problem zu lösen? Oder versprichst du mir hier nur irgendwie das Blaue vom Himmel? Wie siehst du das?
Du verknüpfst zwei Sachen, die ich extrem spannend finde. Du besprichst auf der einen Seite das Thema Vertrauen, der andere Seite die Erwartung von unserem Gegenüber. Und wenn man schaut, wie Vertrauen entsteht, es entsteht nicht durch, was ich sage oder äußere, es entsteht durch mein Verständnis deiner Welt. Und das ist diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen, die wir suchen. Eine Fähigkeit, Vertrauen mit dir aufzubauen, hängt, und deswegen, wir benutzen eigentlich sehr, sehr oft dieses Spice-Modell, oder? Mit Situation, Schmerzen und Impact oder Wirkung. Warum? Weil es zwingt uns eigentlich, die Welt vom Gegenüber auch zu verstehen. Was ist die heutige Situation? Ich gebe immer auf dein Beispiel, das mir letztes Jahr passiert ist. Kleines Startup, wollte unbedingt mit mir arbeiten. Alles war parat. Startet immer mit dem Calls. Klar, was sind deine Erwartungen? Aber bevor ich das starte, ich sage, kannst du mir ganz kurz schildern, was ist in den letzten 3-4 Wochen bei dir passiert? Und dieses Startup hat mir sofort gesagt, ey, wir wollen unbedingt mit dir arbeiten, aber eigentlich, wir sind jetzt voll in der Finanzierungsrunde und das müssen wir abschließen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du möchtest mit mir arbeiten, aber deine Herausforderung ist, du hast extrem viel Aufwand jetzt mit der österreichischen Regierung, weil du ein Funding von 500.000 einforderst. Und solange das nicht aus dem Tisch ist, dann macht es noch keinen Sinn, dass wir gemeinsam die Zusammenarbeit gemeinsam starten, weil das ist noch nicht dein Fokus. Dann habe ich gesagt, ey, genau. Und dann habe ich einfach eine dumme Frage gestellt, ja, wann denkst du, dass deine Finanzierungsrunde fertig ist? Er hat mir gesagt, in 4 Wochen. Dann habe ich einfach gesagt, dann wollen wir in 4 Wochen starten. Hey, danke, ich wusste nicht, wie ich das dir erzählen könnte. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du enttäuscht bist. Selbstverständlich bin ich nicht enttäuscht. Wenn du mit mir erst in 4 Wochen arbeiten starten kannst, dann macht es keinen Sinn, dass wir jetzt über Verhandlungs- und Überzeugungstaktiken starten, wenn du noch nicht parat bist. Und das ist dieses A und O von Vertrauen. Und das haben wir im Vertriebsprozess manchmal das Gefühl, dass wir verarscht werden, weil wir können nicht unseren Einkäufer vertrauen, weil vielleicht sagt er nur, sind es nur Ausrede. Aber ich habe es sehr selten erfahren, wenn wir wirklich Interesse gezeigt haben beim Gegenüber, dass er uns gelogen hat oder einfach uns Ausrede gegeben hat. Wenn wirklich über ihn gesprochen oder über sie gesprochen haben, dann sie waren so viel versetzt in ihrer Realität, dann kam wirklich die Wahrheit. Und deswegen aus meiner, deine Frage ist extrem legitim. Und um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen, hat es wirklich mit Empathie zu tun. Dass ich deine Wortschatz, dein Vokabular so benutze, dass ich dich überzeugen kann.
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich versuche das mal etwas abgeändert aus meinem Alltag zu nehmen. Ich habe gerade einen Kunden, mit dem ich arbeite. Das ist ein Startup und die haben eine Lösung, die dem Einkauf hilft, bei einem Trading wirklich Geld einzusparen. Das Problem ist, das ist ein KI-gestütztes Tool und das arbeitet natürlich nach vorne gerichtet. Das heißt, am Ende stellt sich der Kunde die Frage, okay, klar kann ich irgendwie Zeit sparen, aber vor allem kann ich irgendwie Geld sparen. Aber es ist sehr, sehr schwer zu belegen, weil du ja keine Glaskugel vor dir hast, wo du jetzt irgendwie Preise ablesen kannst, sondern halt anhand von allen möglichen Marktinformationen, die du analysierst, eben eine Kaufempfehlung gibst oder sagst, hey, warte lieber noch ein bisschen. Wie kann ich bei so einem Tool am Ende beim Kunden das Vertrauen stärken, dass wir das wirklich, wirklich auch können und schaffen, was wir hier gerade versprechen. Im Endeffekt, wir haben im Sales Ring das gleiche Problem. Ne? Der Kunde kommt mit einem konkreten Problem. Wir wissen, hier ist ein Pain. Und am Ende vertraut er uns zu sagen, yo, ich glaube euch, dass ihr mir helfen könnt, das zu lösen. Darum investiere ich jetzt Geld. Aber sind wir ehrlich? Ich hatte Kunden, die am Ende gesagt haben, hey Chris, da waren wir einfach der falsche Fit. Und das hat halt aus welchem Grund auch immer nicht funktioniert. Das gab es ja in der Vergangenheit. Dann setzt du dich hin, überlegst, wieso, weshalb, warum und wie kannst du ein Angebot nachsteuern. Aber das ist ja auch schon mal vorgekommen. Vermute bei dir und bei jedem anderen Sales Coach, den wir haben auch. Ne? Da spricht man halt dann ungern drüber. Aber wie kann man hingehen, eben als Unternehmen in der Hinsicht und das Vertrauen stärken, nicht nur einen Business Case zu haben oder einen Zeitersparnis Case zu haben, sondern zu sagen, okay, hey, wir verstehen deine Sorgen. Wie navigieren wir das jetzt?
Es ist extrem wichtig, was du sagst. Und ich werde die zwei Punkte so getrennt angehen. Den ersten Punkt, den ich jetzt hier mitnehme von dir, ist, wenn ich ein Startup bin und ein Versprechen eingehen möchte. Eigentlich, das ist, was wir tun, oder? Wir haben nicht mehr diese schöne Zeit und von 90er an von 2000 in der IT-Branche, wo die Leute hatten so viel Budget und jedes Jahr ist das Unternehmen gewachsen, desto mehr Budget. Und jetzt, wir sind wirklich in dieser Return on Investment, diese Wirkung, die wir erzielen wollen. Und wenn ich ein Startup bin und ich will dieses Vertrauen aufbauen und ich habe noch nicht den sozialen Nachweis, ich kann noch nicht ablegen, dass wenn du X machst, bekommst du Y. Das ist für mich noch nicht möglich. Dann sage ich manchmal, dort haben wir noch kein Produkt. Wenn ich kein Versprechen einhalten kann, weil das ist, was ein Produkt gibt. Ich habe Hunger, ich esse etwas, ich habe keinen Hunger mehr. Ich habe Durst, ich trinke etwas, ich habe keinen Durst mehr. Ich will wach werden, ich trinke einen Kaffee oder nehme eine Red Bull-Dose. Und das ist aber, was ein Produkt auch ist. Und wenn wir noch kein Produkt haben, dann haben wir ein zukünftiges Versprechen. Und was wir hier suchen, sind, und ich weiß, wir haben es nicht gern, aber ein Proof of Concept. Aber der Proof of Concept kann auch bezahlt werden. Er darf auch bezahlt werden, aber er soll auch als Proof of Concept verkauft werden. Das heißt, ich bin überzeugt, dass wenn wir es gemeinsam machen, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Zeitersparnis etc. Aber ich habe kein Beispiel in dieser Industrie. Dann lass uns gemeinsam den.
Es gibt sogar Beispiele in der Industrie, die sind sogar auch, da funktioniert das auch, sind halt einfach nur vielleicht andere Bereiche. Am Ende geht es darum, dass du KI einsetzt versus in den realen Markt. Preise steigen, Preise schwanken. Ist es natürlich einfach schwierig zu greifen.
Okay. Aber nichtsdestotrotz, das Versprechen, was du sagst, ist für mich, wie hoch wird das Ersparnis, ist noch nicht sicher, wenn ich denn richtig verstehe.
Nee, natürlich, gar nicht. Es kann sogar sein, sind wir mal ehrlich, wir hatten das ja selber gesehen, ne? Russland marschiert in der Ukraine ein und Preise für Energie, Preise für verschiedene Rohstoffe steigen, Aktien krachen ein. Das sind ja Dinge, die sind nicht vorhersehbar.
Es gibt einen Punkt, ich erwähne es auch kurz im Buch, eine der wenigen Werbungspunkte, die ich machen werde über das Buch, es gibt diese Kontingenzverträge. Und das heißt, wenn es gibt Unsicherheit, das mache ich auch sehr gern mit Kunden, wo ich sage, hey, unser Ergebnis ist unsicher. Und was wir liefern, ist auch ein Ergebnis, oder? Weil es gibt auch eine Dienstleistung, oder? Und wir wollen wirklich eine Wirkung erzielen, dass ich sage, wenn wir auf A setzen und wir bekommen nur etwas weniger davon, dann kriegst du weniger davon. Aber wenn wir das Ziel erreichen oder übererreichen, dann dürfen wir auch mehr verlangen. Und das machen wir, das ist dieser Risiko, diese Ungewissheit. Und das machen wir auch sehr, sehr oft, dass wir sagen, lass uns starten. Und dafür haben wir auch so Success-Bonus oder Erfolgsbonuses drin etc., wo wir sagen, Basis ist so viel, aber weil du jetzt das Gefühl hast, du gehst ein Risiko ein, dann machen wir die Basiskosten auf 80%. Wenn wir aber so viel erreichen, dann bekommen wir so viel. Und der Grund, warum das so wichtig ist, es ist nicht wichtig für uns, es ist wichtig für die andere Partei. Was möchte die andere Partei überhaupt erzielen? Und du bringst mir zum zweiten Punkt, was bedeutet das für mich als Verkaufstrainer oder Verhandlungstrainer? Was wir jetzt mehr und mehr machen, ist, wir versprechen eine Veränderung. Das heißt, ich gehe zum Kunden, ich habe ein Beispiel, jetzt mache ich mit einer Kunde in der Lebensmittelindustrie. Und wir haben identifiziert, er möchte, dass seine Kunden mehr und mehr zu Key Account, also seine Vertriebler mehr und mehr zum Key Account Manager werden. Er hat ein paar Key Account Manager, die das ganz im deutschen sprachigen Raum übernommen haben. Aber auf lokaler Ebene sind das immer noch so, sagen wir mal so, Alt-Vertriebsmodelle, die Door-to-Door gehen. Und dann habe ich gesagt zum Kunden, lass uns definieren, was ist für dich eine Erfolgsmetric, der nicht Umsatz heißt. Das heißt, welches Verhalten möchtest du überhaupt ändern? Und dann haben wir uns geeinigt auf das Verhalten, das sie gerne ändern wollen. In diesem Fall, und das war sehr spannend, wir haben gesagt, okay, On-Site-Degustation von Produkten bei Großkonzernen, also mit großer Küche etc., das ist für uns sehr, sehr relevant. Und der zweite war, bei komplexen Buying-Centers wollten sie, dass der Marktleiter oder der Nationalvertriebsleiter mehr involviert wurde. Und das macht auch Sinn, weil wenn du ein komplexer Buying-Center hast, wenn du allein gehst, dann ist das Ghosting-Risiko eigentlich viel deutlich höher. Und was wir gesagt haben...
Wir alle erlebt.
Genau. Und dann haben wir gesagt, je mehr Leute wir von uns in-house mitnehmen an diese Meetings, dann erweitern wir eigentlich den Austausch. Dann haben wir nicht mehr nur einen Single Point of Contact beim Kunden. Und dann, wenn wir geghostet werden, aus irgendwelchem Grund. Es kann sein, dass unser Spock krank ist. Es kann sein, dass er ein super wichtiges Projekt hat und keine Zeit mehr hat. Dann haben wir Türe, um beim Kunden reinzugehen. Und als Schlussfolgerung aus meiner Sicht ist, wenn ich Verkaufstrainer oder Verhandlungstrainer bin, mein Job heute ist eigentlich wie ein Consultant zu arbeiten und ein Vorher- und Nachher-Bild zeigen zu können und uns zu einigen, du bist nicht zu finden mit dem Umsatz, selbstverständlich. Warum? Was hindert dich heute, diesen Umsatz zu erzielen? Und ich bin ein Berater für dich, ich bin ein Beschleunigungsfaktor für dich, aber wir sollen gemeinsam identifizieren, was ist das Fehlverhalten von heute und was wollen wir ändern. Und was es uns erlaubt, heute zu tun, ist, das Verhalten zu ändern. Und auch wenn das Umsatzziel nicht erreicht wird, dann kriege ich vielleicht nicht meinen Bonus, das ist auch okay. Aber ich kriege meinen Bonus für das Verhalten, das wir vereinbart haben. Und ich stelle sicher, dass wirklich das... die Anzahl von Terminen mit Marktleiter, Marketing oder mit Verkaufsleiter stattgefunden haben. Ich stelle auch sicher fest, dass mehr Degustationen stattgefunden haben. Und dann können wir sagen, aber wenn das nicht zu mehr Umsatz geführt hat, dann dürfen wir ein weiteres Gespräch führen.
Und finde es einen sehr, sehr wichtigen Ansatz. Und ich glaube, das eine, was dabei rauskommt, ich glaube, zwei Dinge, ne? Was du auch gesagt hast, ist, okay, ein Großteil der Verhandlung findet logischerweise gar nicht in der Verhandlung statt, sondern eigentlich viel, viel, viel früher, wenn wir eben verstehen, was gesagt anhand von einem Discovery, sei es wir nutzen Spiced oder welches Framework auch immer, weil wir einfach verstehen, was denn Ausgangslage, Zielsetzung ist, was Cost of Inaction ist, wir verstehen, was den Kunden eigentlich im Weg steht, was auch die Erwartungshaltung an uns ist. Und dann sind wir eben auch in der Lage zu gucken, wie kann ein Angebot eigentlich aussehen? Wie kann eine Erfolgskomponente aussehen, dass es eben auch zu euren Bedürfnissen wirklich passt? Und welche Risiken seht ihr denn? Es ist die Glaubwürdigkeit, okay, wie können wir denn die Glaubwürdigkeit oder das Angebot, ich sage jetzt mal, de-risken? Was können wir vielleicht mit reinwerfen, dass es eben, sei das ein Erfolgsfaktor, sei das ein Opt-out, sei das ein, was auch immer es ist, so. Am Ende, wenn wir nicht liefern können, ist es ja auch nur fair, dass der Kunde sagt, hey, ich muss mein Gesicht ja auch dafür hinhalten intern.
Und es geht auch um die innere Verpflichtung, oder? Nehmen wir den Vergleich mit einem Triathlon- oder Marathon-Coach. Du kannst sagen, dass das dein Ziel ist, ein olympischer Distanz-Triathlon unter 3 Stunden zu erzielen oder ein Marathon unter 3 Stunden oder unter whatever. Das ist das Ziel von der Zusammenarbeit. Aber eigentlich, ich weiß als Coach, dass damit du dein Triathlon-Ziel erreichst, brauchst du 8 bis 10 Stunden Training pro Woche. Und für deinen Marathon wahrscheinlich auch genauso viel. Und das heißt, für mich, mein Job als Trainer, als Powering-Partner, als Coach, ist sicherzustellen, dass du die 8 bis 10 Stunden erreichst. Und wenn du nachher die 8 bis 10 Stunden wirklich diszipliniert angegangen bist und unser Zeitziel nicht erreicht hast, dann sollte ich mindestens in der Lage sein, dich zu erklären, warum das nicht der Fall war. Vielleicht hat es mit der Ernährung zu tun, vielleicht hat es mit einer Verletzung oder mit etwas anderes zu tun gehabt. Und mein Job ist, das wirklich sehr gut zu verstehen. Aber den ersten Schritt, den wir überhaupt erreichen wollen, wenn wir denken wieder an Vertriebe, ist, welche Verhalten erwarten wir von unseren Vertriebler? Weil das ist viel wichtiger als nur rein der Umsatz. Ich war letzte Woche mit einer tolle Immobilienbranche, Softwareunternehmen. Und wir haben wirklich klar identifiziert, sie haben 2023 oder 2022 toller Umsatz gehabt, aber das war abhängig von riesigen Deals, die wirklich so unerwartet waren. Aber die systematischen Deals, die waren vor 2-3 Jahren wirklich nicht so hoch. Und jetzt haben sie wirklich daran gearbeitet in den letzten 2-3 Jahren. Und jetzt, sie haben dieses Jahr ein bisschen weniger Umsatz gemacht. Aber dadurch, dass sie wirklich jetzt einen Prozess haben, sind sie eigentlich im Forecasting, in der Planung von Umsatz viel besser geworden, weil sie wirklich systematisch und diese unerwarteten Deals, die nicht gekommen sind, durften fast zu 100% kompensiert werden. Und das bringt diese Vorhersehbarkeit und das hilft uns eigentlich sicherzustellen, dass wir nachhaltig im Vertrieb sind. Und das sind wichtige Punkte aus meiner Sicht, dass wir uns beide als Trainers, als Coach extrem wichtig ist, welches Verhalten erwarten wir von so einem Vertriebler?
Ich finde das nur kurz als Shoutout und dann würde ich gerne den Themenswitch machen an dich. Etwas, was ich mitgenommen habe und was ich so sehr, sehr stark finde, dass eigentlich, wenn du mit Coaches arbeitest, du auch immer jeden Einzelnen sich selbst sehr accountable halten lässt, indem einfach jeder sich selber einen Brief schreibt mit: Was will ich eigentlich aus dieser Partnerschaft mitnehmen? Was will ich erreicht haben? Was bin ich bereit dafür zu tun? Etc. Was einfach, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Art von Accountability reinbringt, wenn du für dich selber die Dinge zu Papier bringst.
Es ist ein Versprechen, wo ich sage zu dir, du wirst erfolgreich. Und das mache ich mit jedem Coaches oder Sparring Partners, mit welchem ich arbeite. Aber ich sage, schreib einen Brief für 3, 6 oder 12 Monate und du bist erfolgreich gewesen. Wir sagen, ey, du hast dein Ziel erreicht. Und jetzt besprechen wir in diesem Brief, was hast du gemacht? 95% der Teilnehmer sind extrem ehrlich und sie wissen, ich muss das tun. Und wenn sie nicht wissen, dann besprechen wir es gemeinsam. Und dann gibt es wirklich deinen Weg von heute bis zum Erfolg. Und unser Job dann ist sicherzustellen, dass sie accountable oder verpflichtet bleiben. Und zweitens, wenn sie das richtige Verhalten haben, aber nicht erfolgreich sind, dass wir frühzeitig reagieren.
Konstantin, ich würde gerne mit dir, wir haben es ja im Vorfeld besprochen, ich habe mal einen größeren Deal mitgebracht, der gerade bei uns in der Pipeline ist, den ich einfach dachte, was vielleicht spannend sein kann, den einfach mal live on air, no pressure, zu sezieren.
Sehr gerne.
Worum geht's? Sprechen gerade mit einem Mittelständler, der sehr, sehr erfolgreich ist im medizinischen Bereich und immer medizinische Hardware verkauft hat. Die merken aber eben, hey, wir machen jetzt gerade niedrigen achtstelligen Umsatz, merken aber, hey, da ist ein Marktpotenzial von bestimmt 500 Millionen ARR, wenn wir eben digitale Produkte verkaufen und zusätzlich zu dem, was wir bisher machen. Wichtig ist auch, da kam ein VC rein, Private Equity Firm, die das Unternehmen aufgekauft hat vor 2 Jahren. Und die sind jetzt gerade einfach in so einem Wandel, in so einer Transformation. Wissen, sie müssen eben die Sales Org umtransformieren, weil bisher einfach niemand dort Software as a Service in irgendeiner Art und Weise verkauft hat. Soweit, so gut. Zielsetzung wäre auch nächstes Jahr eben schon circa 3 bis 5 Mio extra ARR zu machen. Und am Ende ist es aber gerade eine Person, die es alleine bei den intern steuert. Das ist erstmal das, wo wir gerade stehen. Was haben wir angeboten? Dass natürlich ein Berater reinkommt und dort hands-on unterstützt. Wirklich in-house 2-3 Tage die Woche. Und um diese Transformation eben zu starten, umzusetzen.
Darf ich kurz die Situation zusammenfassen?
Bitte.
Das heißt, du hast ein erfolgreiches Unternehmen, die eigentlich viel erfolgreicher sein könnte, wird jetzt teilweise fremdfinanziert durch ein VC. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Druck von den Investoren. Und von was ich gelesen habe, auch in dem Beispiel, das du mir geschickt hast, dass sie eigentlich keiner wird dieses Verhalten von Digital Selling und Solution Selling noch nicht wirklich internalisiert haben. Was für mich immer so spannend ist, weil du kannst sagen, nee, sie sind relativ erfolgreich. mit einem Verhalten, der noch besser sein könnte. Das heißt, die erste Frage, die ich mich immer stelle, ist, warum sind Sie so eingestellt? Warum ist das Verhalten jetzt so und warum machen Sie nicht so viel Akquisition? Weil wenn ich es richtig gelesen habe, ist Cold Calling und kalte Akquise nicht die Basis vom Geschäft. Und das würde ich auch gern verstehen. Musst du jetzt nicht hier, aber da rein zum Situation gut verstehen, dass ich es relativ gut zusammengefasst habe.
Du hast es gut zusammengefasst und bisher ist es einfach so, dass die einzelnen Sales Reps nicht die Notwendigkeit hatten, neue Wege zu gehen, weil es ja läuft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dieses Marktpotenzial soll natürlich erschlossen werden. Das heißt, es ist ein Veränderungsprozess, der auch die Mitarbeitenden komplett mitnehmen muss, der erfordert, dass neue Wege gegangen werden, neue Dinge gemacht werden. Genau, wir haben darüber gesprochen, ob das jetzt Pipeline-Building ist auf der einen Seite, ob das ist, dass man überhaupt keine Infrastruktur und Tools hat. I don't know, ne? Und bis hin zu, wir müssen eigentlich auch schnell sein.
Perfekt. Jetzt, das Schmerzen, jetzt gehen wir weiter mit der Pain, oder ist, der VC will wahrscheinlich ein höher Return, selbstverständlich, oder? Und die zweite Frage ist, wer will intern auch an dieser Transformation wirklich mitmachen? Wer sind deine Champions? Wer sind die Leute, die diese Schmerzen wirklich spüren? Weil die Verkäufer wahrscheinlich, die sind happy mit
wie der Status quo.
Genau.
Genau, die Verkäufer sehen auch nicht die Notwendigkeit, zwangsweise neue Wege zu gehen. So würde ich es zumindest einschätzen. Wir haben eine Person, die das zentral leitet für den deutschsprachigen beziehungsweise für die Sales-Organisation. Das ist auch der Champion, mit dem ich tagtäglich in Austausch bin. Und es gibt eine Person, die es am Ende absegnen muss. Das ist quasi der Gesamtverantwortliche für die Revenue-Org. Den haben wir persönlich, aber das ist mal der erste Disclaimer, den haben wir persönlich noch nicht kennengelernt zum Beispiel.
Genau. Und das ist das erste, also ich würde wirklich schauen, dass ich hier, also erster dummer Tipp, ich würde wirklich das Buying Center erweitern und dann zum Beispiel hier, ich würde mehr Leute von meiner Seite auch mitnehmen im Call, sagen, hey, mit deiner Ansprechperson, die du heute hast, lass uns noch einmal durchgehen, wahrscheinlich auch mit deinem Entscheidungsträger. Und lass mich vielleicht noch jemand von unserer Seite, ein Manuel oder jemand anders mitnehmen oder auch jemand, der bei uns VC-Erfahrung hat, dass wir dich auch zeigen können, dass diese Transformation, die du erzielen möchtest, das wird dich wirklich gut begleiten können. Also erster Schritt für mich ist auch eher ein bisschen erweitern. Das heißt entweder, wahrscheinlich du hast der Vertriebsleiter als Ansprechperson und dann eventuell der CEO oder jemand vom VC auch mitnehmen.
Wir hatten Geschäftsführung und wir haben dazwischen eine Person, da ist es auch geplant, gesagt zu treffen, aber wir kennen sie noch nicht. Bis jetzt ist auch immer das Risiko, was ich sehe, ne, in Deals. So, ich weiß es vor allem auch, das macht es dann noch schlimmer, dass wir halt wirklich single-threaded sind, dass wir nur eine Person haben. Weil wir wissen ja selber, wie schnell so ein Deal sich in Luft auflösen kann, wenn eine Person dann eben aus welchem Grund auch immer nur krank ist.
Ja, und bei VCs, ich finde immer spannend, weil die sind wahrscheinlich auch diejenigen, die das absegnen werden. Ich habe das vor, es war einer von meinen ersten Deal mit meinem Unternehmen und das war wirklich so VC-driven und nachher der VC-Verantwortliche ist nachher CEO von der Bude geworden und das war extrem für uns wichtig zu verstehen, was möchte er jetzt erreichen und was ist die Transformation, die er sich wünscht und sei es im Marketingbereich, sei es im B2B-Sales-Bereich etc. Und hier aus meiner Sicht extrem wichtig, das zu erkennen. Und wenn möglich, die VC mitzunehmen, was ist eure Vision? Wie können wir einen Beitrag für euch leisten? Wenn yes. möglich.
Was ich gemacht habe in dem Kontext ist, da ich die nicht persönlich sprechen konnte, weil ne, die sind eben nochmal an einem anderen Ende. Wir haben einen Execution Schedule gebaut mit, okay, was ist eigentlich der Maßnahmenkatalog, die Abfolge der Dinge, die wir eigentlich in welchem Zeitrahmen machen. Und natürlich, was der Zeitaufwand von deren Seite, weil wir haben festgestellt, Zeit haben sie eigentlich nicht, weil deren Daily Business läuft auch sehr gut. Und auf der anderen Seite, welche KPI wird denn davon eigentlich bei und was erhoffen wir uns davon? Also, dass hinter jeder Maßnahme auch am Ende eine Kennzahl steht, die sich verändert, die ich im Zweifel auch wieder in einen Dollar, Euro, Franc, was auch immer Betrag umwandeln kann. Und so einen klaren Fahrplan zu haben, zu sagen, okay, was braucht ihr, was kommt von uns, wann machen wir das?
Kurze Frage, aber ich will nicht zu viel den Fokus auf den VC setzen. Der VC hat wahrscheinlich auch einen Fachplan. Sie haben wahrscheinlich auch.
Also üblicherweise ist es ja 3 bis 6 Jahre, die so eine Company gehalten wird und dann hoffentlich erfolgreicher abgestoßen wird.
Genau. Und dort würde ich mit deinem Kontakt oder mit dem Geschäftsführer sprechen. Ja, was sind deine Meilensteine für die nächsten 12, 18 Monate? Was musst du eigentlich erzielen, zum zeigen, zum VC, dass du on track bist, um den Erfolg nachzuweisen? Weil das ist auch ein großer Druck, oder sobald du einen Investor hast, dann hast du ja jemanden, der über deine Schulter schaut. Und das zu verstehen, das wird dich jetzt helfen, aber auch bei der Implementierung zum Spüren, was ist wichtig, was nachweisen, was wollen sie zeigen? Für mich ein wichtiger Punkt. Wo stehst du jetzt im Prozess? Wenn du das den Prozess, den Verhandlungsprozess oder den Verkaufsprozess jetzt schildern solltest, wo stehst du, wie hat er bis jetzt ausgesehen? Mhm. Und vielleicht ist nicht mehr deine Perspektive, aber die Perspektive vom Gegenüber.
Also wir haben bis jetzt sehr stark über die Situation, die Ausgangslage, die Zielsetzung gesprochen. Typischerweise würde man das jetzt Discovery nennen, Bedarfsanalyse. Wir sind durch eine, ich nenne sie mal Solution Design Phase gelaufen, in der wir Lösungsansätze skizziert haben, etabliert haben und einen klaren Fahrplan gefestigt haben, wie wir diese Transformation angehen wollen. Das war jeweils sowohl ich als eben auch der Champion mit eben noch von unserer Seite 1, 2 Leuten, die im Bereich Execution eben dabei wären, beziehungsweise hat dann der Kunde es auch mitgenommen. Wir haben Board Approval, wir haben Budget Approval. Bisher alles natürlich dann immer verbally. Und jetzt in der nächsten Phase geht es darum, finales Alignment zu finden, vor allem auf Startdatum, auf die wirklich, wann geht es los, wann machen wir welche Maßnahme, welchen Zeitaufwand brauchen wir davon, welcher Person. Eine Frage ist, haben Sie gerade die Ressourcen, dass wir im November starten können, oder ist etwas, was erst in Richtung Januar, Februar gehen würde? Natürlich etwas, was wir navigieren müssen.
Meine Lieblingsfrage in dem Bereich, sorry, dass ich dich unterbreche, das ist meine griechische Art, unhöflich zu sein, wann spätestens starten? Wann ist es zu spät für Sie, mit euch zu starten?
Wir haben, ich stelle das ähnlich, meistens rückrechnend von, zu welchem Zeitpunkt müssen wir dann fully operational sein, damit wir dieses Ziel von, nennen wir mal 3-4 Millionen Incremental Revenue im nächsten Jahr überhaupt erreichen können. Und wir wissen, dass wir eigentlich im November starten müssen, aber am Ende braucht es auch Ressourcen von deren Seite. Von daher ist genau das etwas, was wir dann eben mit diesem Execution Schedule auch klar ausgearbeitet haben. Wo stehen wir jetzt gerade? Wir haben ein Telefonat morgen, wo es darum geht, finales Alignment zu finden, also der Champion und ich, auf Timeline, auf Startzeitpunkte, auf erste Termine und dann eben auch nächste Schritte, um fragliche Dokumentation abzuschließen.
Was muss er von seiner Seite tun, den Champion? Was sind seine nächsten Schritte?
Ein nächster Schritt war im Prinzip jetzt, ist gerade auf einer Reise gewesen, mit dem finalen Approver der Sales Org zu sprechen und eben, weil wir ihn nicht persönlich sprechen konnten, weil die auf Reisen waren, hat er intern, oder habe ich versucht, ihn so zu equippen, dass er intern mit seinem Vorgesetzten im Prinzip alles, was wir besprochen haben, verkaufen kann. Das heißt, morgen ist im Prinzip das Feedback auf die nächsten Schritte.
Das war gut. Was ist ein erfolgreicher Termin morgen für dich? Also, wie sieht es aus?
Ich glaube, morgen ein erfolgreicher Termin ist im Prinzip ein Agreement mit Handshake, dass wir diesen Weg gehen werden und dass wir wissen, wann wir ihn starten wollen. Dann können wir die letzten Schritte wirklich nochmal im Detail, also diesen Mutual Action Plan, den vermeintlichen, feintunen. Wir haben ihn grob definiert, aber wir haben ihn noch nicht mit klaren Daten und Terminen fixiert, zu sagen, okay, an dem Zeitpunkt mit der Person, beispielsweise Geschäftsführung, um eben den Vertrag abzuschließen, an dem Zeitpunkt muss eigentlich nochmal der Einkauf drauf geguckt haben und Legal. Wir wissen, dass das irgendwie grob, wir wissen auch grob den Zeitaufwand, den es brauchen wird, aber eben nicht im tiefsten Detail.
Es scheint zu mir, dass du einen Champion hast, der wirklich mit dir arbeiten möchte, aber eine Organisation hinter sich hat, die Zeit braucht. Und ich würde ein bisschen den Fokus morgen auch auf etwas anderes setzen. Ein dirty trick, das ich immer benutze, ist, wann wollen wir den Kickoff planen? Wann soll
ja, ich liebe diese Frage.
Wann Kickoff spätestens stattfinden? Und wer muss dabei sein? Und dann besprichst du das und wer soll dabei sein? Und dann vereinbarst du ein Datum über diesen Kickoff.
Yes.
Im November zum Beispiel. Und diese Leute müssen dabei sein. Und sagst du zu ihm, ey, lass uns das jetzt morgen planen. Und wenn es nicht geht, wegen Legal etc., können wir es immer verschieben. Aber es scheint zu mir, dass diese 3-4 Millionen für dich extrem wichtig sind und für nächstes Jahr auch extrem wichtig sind. Du willst wahrscheinlich nicht im Februar starten mit minus 500.000, weil du jetzt ein bisschen spät dran bist und du musst dann anstatt 3-4 Millionen über 12 Monate erreichen, hast du jetzt nur noch 10 Monate zu erreichen. Dann lass uns einen Kickoff vereinbaren. Wenn es nicht geht und wir müssen es stornieren, so what? Das ist das Leben. Aber wann wollen wir es spätestens haben? Ich habe das im August benutzt mit einer Kunde von einer, also ich war als Sparring-Partner im Call selbst mit einem Kunden. Und das haben wir gesagt, wir haben gespürt, dass das Entscheidungsprozess wollte er eigentlich nicht so transparent zeigen. Und das war irgendwie der 10. oder 12. August. Und dann habe ich die dumme Frage gestellt, ja, aber wann möchten Sie spätestens starten? Oder wann sollte eigentlich unser Kickoff spätestens stattfinden? Ja, es muss vor dem 1. September stattfinden. Dann habe ich gesagt, okay, aber dann habe ich meinen Sparringpartner mitgenommen, der liebe Dominik, und ich habe gesagt, hey Dominik, wollen wir vielleicht nicht jetzt bereits einen Kickoff vereinbaren? Wenn Sie sich nicht für uns entscheiden, that's okay. Aber dann haben wir mindestens den Termin, weil Sie wissen es vielleicht nicht, aber wir sind super erfolgreich zurzeit. Und es könnte sein, dass unsere Ressourcen dann anderswo sind. Ich will keinen Druck setzen, kein falscher Druck, aber Sie wissen es, wie es auch ist. Und deswegen meine Frage an Sie, wann möchten Sie spätestens den Kickoff haben?
Ich liebe diese Frage und ich stelle sie auch in meinen Teams oder lasse sie in meinem Team super gerne stellen. Weil was wir oft versuchen ist so, wir sind noch nicht auf Quota, wir versuchen Ende des Quartals irgendwie mit einem günstigen Preis nochmal den Deal über die Ziellinie zu bringen. Anstatt eben einfach das Wichtigste zu sagen, hey, es ist so, du planst Urlaub, wir planen Urlaube, wir wollen Kapazitätsplanung machen, ihr müsst Kapazitätsplanung machen, wann wollt ihr starten? Lass uns einen Onboarding-Termin reinlegen, hey, perfekt, spricht dann was dagegen, dass wir bis dahin die vertragliche Dokumentation abgeschlossen haben? Nö, spricht eigentlich nichts gegen, okay.
Und ich würde nicht, wann möchtet ihr starten und wann wollt ihr starten? Ich liebe diese, wann wollt ihr spätestens starten? Weil durch das spätestens bringst du irgendwie so eine Reflexion, wann ist es zu spät?
Point, ja, genau. Wann wollt ihr fully operational sein? Latest.
Latest. Das Latest zwingt die andere Partei, sich dich offen zu stellen. When is it too late? Und das geht auch beim Ghosting oder beim Nachhaken etc. Wenn er sagt, ja, eigentlich haben wir Zeit, dann weißt du, dass eigentlich die Dringlichkeit bei ihm relativ niedrig ist. Aber in deinem Fall, wie wir es jetzt besprochen haben, dann kannst du auch mit dem spielen, oder? Er hat ein Ziel, wahrscheinlich diese 3-4 Millionen mehr zu erreichen nächstes Jahr. Und es wird nicht einfach sein. Und deswegen kommt er auch zu dir. Aus meiner Sicht extrem wichtig mit diesem Zeitfaktor. Dringlichkeit, das früh zu erkennen, erlaubt uns eigentlich, das ganze Verhandlungsprozess oder Verkaufsprozess zu gestalten und zu steuern.
Gibt es irgendwas, was du immer noch fragen würdest, wenn du jetzt aus der Sales Lead oder aus der Coach-Perspektive, ich habe den Deal, was wir noch nicht betrachtet haben, was man immer noch beleuchten sollte, beispielsweise, habe ich ja morgen einen Termin, jetzt soll es da in der Entscheidung gehen, jetzt sagt er morgen, hey, yo, wir starten irgendwie im Februar. Wir haben darüber gesprochen, ich hätte, glaube ich, auch eine Lösung dafür, aber jetzt verlieren wir 4 Monate. Und auf der einen Seite haben wir als Company das Interesse natürlich, dass der Deal früher reinkommt. Auf der anderen Seite, viel wichtiger, ist es ja auch für den Kunden entscheidend.
Super Punkt. Und dort will ich wirklich so ein bisschen mit ihm spielen und sagen, ey, ich verstehe, was du sagst. Und vielleicht hier Klammer auf, im Interesse versus Position. Und dann würde ich sagen, für uns Februar starten ist kein Thema. Aber aus welchem Grund möchtest du eigentlich erst im Februar starten? Was ist der Vorteil für dich, im Februar zu starten versus November? Was ich oft gehört habe, du sagst mir, ob es dich irgendwas sagt, das ähnlich war oder ein ähnliches Erlebnis hattest. Ja, mein Team ist noch nicht parat. Dann habe ich gesagt, eigentlich, das finde ich super. Dann lass uns eigentlich im Q4 gemeinsam planen, anfangen zu arbeiten, alles vorbereiten, was vorbereitet sein soll, damit du im Januar bereits kommunizieren kannst, dass der Plan steht. Und dass, wenn wir im Februar starten, dass wir wirklich so the rubber hits the road und wir sind noch nicht am Überlegen, was wir tun müssen. Weil was ich befürchte, ist, dass werden wir erst im Februar starten mit der Planung, mit der Vorbereitung etc. Das heißt, dass wir dann erst im Q2 dann wirklich operativ sind.
Lustigerweise 1:1 genau das, was ich in diesem Execution Schedule eingearbeitet habe, zu sagen, hey, wir starten jetzt langsamer in den ersten 2 Monaten, haben eine tiefgehende Analyse, haben Verständnis in der Tiefe von den Dingen, die wir jetzt eben strategisch umsetzen müssen, und im neuen Jahr können wir dann eben wirklich in die Umsetzung gehen, das Team mitnehmen, etc.
Ein anderes Beispiel, was mir passiert ist, auch so Ende Jahr, ja, das Budget haben wir erst freigegeben für Januar, fürs nächste Jahr. Und ich habe gesagt, okay, verstehe ich, no problem, aber deswegen gibt es auch so Accruals und Rückstellungen immer in der Bilanz und in der Erfolgsrechnung. Deswegen würde ich dich fragen, ist es eine dumme Idee, wenn wir sagen, Start vom Projekt 1.1.2026, unterschrieben, erst Payment 1. Januar, aber lass uns dann bereits die ersten Stunden planen, weil wenn es geht nur um die Buchhaltung, dann wir haben sicher eine Lösung dafür.
Mega.
Das ist mir auch passiert.
Bitte.
Ich wollte sagen, ist mir auch passiert und ich denke, das ist dieser Harvard-Modell. Ich habe das Harvard-Modell, also ich darf nicht sagen, dass ich es nicht gern habe, aber was ich wirklich mitnehme vom Harvard-Modell, ist diesen Unterschied zwischen Interesse versus Position. Das hast du auch im Buch, habe ich auch mal mehrmals erwähnt. Und wir kommunizieren in Positionen. Wir selten kommunizieren wirklich unser Interesse. Position ist ein Statement, ist ein Satz. Und was für mich wichtig ist zu verstehen, was ist dein Interesse? Weil Interessen sind viel breiter und wir können viel mehr eine Lösung finden für diese Einwände oder diese Vorwände, indem wir wirklich die Interesse verstehen. Positionen können wir manchmal sogar nicht berücksichtigen.
Hundertprozentig. Du, in Anbetracht der Zeit, ich würde super gerne mit dir noch, ich glaube, noch mal genauso lange weiterquatschen. Das ist mega spannend. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was du sagst, hey, das ist die eine Sache, die würde ich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Ein Element haben wir ein bisschen zu wenig besprochen, aber wir haben es hier und her erwähnt, ist die Psychologie. Wir haben jetzt ein kurzes Handout vorbereitet. No branding, just for free. Wenn 5 Egal. Leute runterladen oder 1000, das wird mich nicht, es wird nicht mein Leben verändern. Aber was ich wirklich dort Wert lege, ist, wir vergessen, dass wir mit Menschen arbeiten und Menschen haben ihre intuitive Reaktion, die wir viel zu oft vernachlässigen. Und wir denken immer, dass der Buyer oder der Einkäufer rational ist. Und ich habe nur 3 Beispiele, ich werde jetzt die nicht erwähnen hier. Aber sei es der Anker-Effekt, sei es der Lockvogel-Effekt oder sei es diese mehrere Offerte, die wir bei der Vorbereitung erwähnt haben, das würde ich unbedingt empfehlen. Und ich werde vielleicht nur ein weiteres Buch empfehlen, ist der Robert Cialdini, Das Überzeugen. Ist ein wunderschönes Buch.
Ist das Influence?
Influence auf Englisch, genau. Ja. Und für alle diejenigen, die im Vertrieb sind, neben meinem Buch selbstverständlich, nein, Spaß beiseite, ist Cialdinis Influence wirklich ein super Basis, um zu verstehen, wie die Psychologie im Überzeugen funktioniert. Und man soll das nie vergessen. Und wir haben da ein bisschen die Neigung, wenn wir unter Druck sind etc., zu ehrlich zu sein und untergeworfene Position, weil wir denken, wir sind die Verkäufer. Und das sollen wir wirklich vermeiden. Es ist unattraktiv für den Einkäufer. Ich mache immer ein bisschen den Vergleich mit dem, mit was Tinder am Anfang erwähnt, mit das Datingleben. Und hier denke ich, ist für mich wichtig, dass man wirklich erkennt, mein Gegenüber wird auch beeinflusst. Ich beeinflusse diese Person, ob ich es möchte oder nicht. Lass mich wirklich das bewusst angehen und die psychologische Hebel, die ich habe, mit einer gewissen Ehrlichkeit und Ethik diese benutzen.
Mega. Konstantin, dir vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war so viel drin. Wie gesagt, ich hätte gern noch mal genauso lange mit dir weitergesprochen. Und nochmal Shoutout dafür, dass du im Vorfeld ein kleines, ich sag mal so eine Guideline als Handout vorbereitet hast, was sich jeder runterladen kann, ist natürlich in den Shownotes, wenn ihr bis jetzt dabei seid. Guck da rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Follow me on LinkedIn, einfach mich verbinden oder über Sales Playbook selbstverständlich mit Manuel und mit dir, wenn ihr Fragen habt. Aber auf jede Online-Connection freue ich mich sehr. Aber wie wir es gesagt haben, wie wir uns letztes Jahr in Berlin getroffen haben, diese physischen Events sind für mich extrem wichtig. Und das heißt, wenn ihr mich erkennt und mit mir sprechen möchten, dann bin ich immer für euch offen und da.
Mega cool. Konstantin, vielen lieben Dank. Ich verlinke, wie gesagt, alles Relevante in den Shownotes und ich kann auch nochmal die Empfehlung aussprechen für dein Buch. Ich habe es jetzt zu 90% durchgelesen und es macht Spaß zu lesen. Insofern, das ist die Empfehlung. Danke dir, dass du da warst und danke euch. Danke euch, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.